Interview mit Erich von Däniken in Interlaken, Sommer 2024. Der Indiana Jones der Außerirdischen. Eine spannende extraterrestrische Besprechung mit Erich von Däniken. Es ist mir eine große Ehre und Freude, diesen großartigen Mann interviewen zu dürfen. Wenn ich an Erich von Däniken denke, kommt mir zeitgleich auch stets der Chemie-Nobelpreisträger Herbert Staudinger in den Sinn. Weshalb? Staudinger hatte mit seinen damaligen unglaublichen Thesen, analog wie Erich von Däniken, einen großen und langen Kampf mit den wissenschaftlichen Dogmatikern anzufechten. Ein kurzes Beispiel dazu. Als Staudinger 1925 auf einer Fachtagung einen längeren Vortrag hielt, in dem er seine neuesten Beweise für die Existenz der Makromoleküle vorbrachte, platzte Nickli mittendrin der Kragen. Er erhob sich und brüllte in den Saal: «So etwas gibt es nicht!» Bezüglich des großartigen Lebenswerkes von Erich von Däniken möchte ich auch anfügen, dass seine Grundthesen zwar bekämpft wurden, doch allen Stürmen zum Trotz hielten sie die ganzen Jahrzehnte bis zum heutigen Tage stand. Am besten, finde ich, bringt diese Tatsache der alte, weise Pharisäer Gamaliel aus der biblischen Apostelgeschichte auf den Punkt. Ist dies Vorhaben oder dies Werk vom Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Die schleuderte Anno Domini, der Mann des Hohen Rats, jenen entgegen, die Andersdenkenden zensieren bzw. töten wollten. Damit leite ich direkt über zur ersten Frage. Haben Sie sich heute schon um den Zustand vom Kosmos gesorgt?
Nicht um den Zustand vom Kosmos, aber um den Zustand der Welt sorge ich mich immer wieder. Wenn man die Politik liest, dann könnte man manchmal verzweifeln.
Ich habe mir unter anderem Ihre Arbeitsweise etwas genauer angeschaut. Ich kam zum Ergebnis, dass Sie Ihre Thesen stringent, professionell und vorbildlich von historischen und mit Quellen belegten Daten ableiten. Speziell aufgefallen ist mir in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch das Hesekiel-Rad, das in den USA patentiert wurde, US-Patentschrift 378947, von Blumrich vom 5. Februar 1974. Sie referenzieren unter anderem auf den biblischen Propheten Hesekiel und seinen Schilderungen. Ich habe mir überlegt, wenn Hesekiels Schilderungen nur Hirngespinste wären, dann könnte man aus meiner Sicht kein gültiges US-Patent aus seinen Beschreibungen ableiten. Trotz ihrer professionellen und wissenschaftlichen Arbeitsweise gibt es jedoch stets noch Menschen, die versuchen, ihre beeindruckende Arbeit als pure Fantasie abzutun. Wie erklären Sie sich diese unreflektierte Verhalten? Was tun dies mit Ihnen und wie gehen Sie damit um?
Zuerst mal, ich mag die Kritiker. Menschen, die nicht meiner Ansicht sind, sind keine dummen und keine blöden Menschen. Sie haben sich ganz einfach nicht mit der Thematik befasst. Wer sich mit der Thematik befasst, ernsthaft, kommt früher oder später zum selben Resultat wie ich. Wir sind besucht worden von Außerirdischen. Ihre Frage geht auf die Kritik. Nochmals, ich liebe die Kritik. Ich diskutiere gern mit Kritikern. Bin froh, wenn die anderer Meinung sind. Wenn nach einer langen Diskussion, wo man sich nicht anlügt, nicht blufft, nicht über den Tisch zieht, nicht versucht, etwas vorzumachen, wo man ehrlich ist, habe ich immer etwas gelernt. Und die andere Seite sagt mir jedes Mal: Herr von Däniken, das wussten wir nicht. Und dann ändern sich die. Man muss einfach reden miteinander. Kritiker sind nicht blöd, sind nicht dumm. Sie haben sich nicht mit der Materie befasst.
Super, ja.
Ja, dann kommt natürlich der Zeitgeist dazu. Schau. Der Zeitgeist, das ist die gerade herrschende Vernunft. Der Zeitgeist, den gab es zu jeder Zeit, seit Jahrtausenden. Jede Generation lebte in ihrem Zeitgeist. Der Zeitgeist ist das, was die Masse zugesteht. Ich mache ein ganz schreckliches Beispiel. Stellen Sie sich vor, der Heilige Vater, der Papst in Rom, hätte heute Nacht eine Begegnung mit zwei Außerirdischen. Würde mit denen diskutieren, interessantes Gespräch. Am anderen Morgen sagte seinen Prälaten und Bischöfen: Ich habe gestern Nacht ein Gespräch mit Außerirdischen gehabt. Seine eigenen Leute würden ihn empfehlen: Bitte, Heiliger Vater, gehen Sie damit nicht an die Öffentlichkeit, sie machen sich lächerlich. Auch wenn er Papst ist und angesehen und moralischen hohen Wert hat, wenn der Zeitgeist nicht reif ist, machst du dich lächerlich mit deiner Geschichte. Da brauchst du einen harten Rücken und einen harten Charakter, dass du das trotzdem durchspielst.
Spannend, ja. Ja. Mir ist auch aufgefallen bei den Referenzen, die ja das bestätigen, ihre Thesen, die sind meistens noch sehr oft als pensioniert, ja, weil sie nicht mehr so angreifbar sind. Ja, ja, spannend.
Ich kenne mehrere Leute. Also Professor Dr. Harry Ruppe mit 2 P war lange Jahre die rechte Hand von Werner von Braun bei der NASA. Später hat ihn die bayerische Regierung nach Bayern geholt. Er hat den ersten Universitätsstuhl für Raumfahrttechnologie geführt, Professor Dr. Harry Ruppe. Und der sagt mir: Erich, wenn ich mit deinen Ideen käme, in meinem Kreis, Professor Raumfahrttechnologie, meine Kollegen würden sagen, sag mal, spinnt der Harry? Was ist denn mit dem los? Ich kann nicht auch als Fachmann im eigenen Gremium daherkommen, wenn der Zeitgeist nicht reif ist. Da gibt es Avi Loeb. Avi Loeb ist Professor Harvard University, auch Astronomieprofessor. Er sagt mir am Telefon: Eric, we are so happy that you exist. Wir sind froh, dass Sie das machen, in die Breite, die Gespräch bringen. Wir können es nicht, wir werden abgeschossen. Es muss von außen in die Gesellschaft kommen, den Zeitgeist zu ändern. Von innen kommt es kaum.
Sehr spannend, ja. Und diese Verlinkung mit dem Zeitgeist, ja, dass erst, wenn die Zeit reif ist, dass die Leute das annehmen können. Ja,
also muss man den Zeitgeist verändern. Ja. Das machen wir. Ich bin Gott sei Dank schon lange nicht mehr alleine. Viele internationale Autoren schreiben dieselbe Thematik wie ich. Gute Leute, die meisten kennt man, man trifft sich an Kongressen und so weiter. Dann gibt es diese internationale Fernsehserie, you know, History Channel, Ancient Aliens, schon mal gesehen?
Ja.
Ancient Aliens, die waren hier vor 17, 18 Jahren. Zuerst am Telefon, sie wollten unbedingt ein Interview mit mir haben. Und dann sagte ich, nein, ich hatte keine Lust. Und weil ich hatte dann gesagt, komm und hinterher, lasst ihr andere zu Wort kommen, irgendwelche Psychologen, Psychiater, die mich lächerlich machen, ich habe keine Lust. Sie insistierten, und um sie abzuschrecken, damit sie nicht kommen, habe ich gesagt, okay, da muss das Interview hier in meinem Büro stattfinden, die kam von den USA, und der Nachmittag kostet $10,000. Ich dachte, damit bist du los. Die waren da 4 Tage später. Die wollten nur das eine Interview machen, haben sie gesendet. Jetzt hatten die höchste Einschaltquote in den USA. Einschaltquote in den USA heißt Werbung, Geld. Jetzt haben die weitergedreht. Inzwischen sind die bei über 300 Fortsetzungen. Die Serie heißt Ancient Aliens, läuft an allen Kanälen weltweit. Manchmal sieht man meinen Kopf auch da drin. Einfach eher. Und die wollten nur mit einer Ding anfangen.
Ja. So,
das Thema ist in, wenn du es den Leuten servierst, wenn du es ihnen präsentierst, wenn sie merken, hallo, das ist doch nicht so lächerlich.
Dann habe ich noch eine Zeitungsmeldung von der Standard, berichtet am 12. März 2024 wie folgt. Fliegende Untertassen, UFO-Sichtungen gingen vielfach auf geheime Militärtests zurück. Laut einem neuen Bericht des US-Verteidigungsministeriums gibt es keine belastbaren Hinweise darauf, dass extraterrestrische Raumfähren und Alienkörper vertuscht werden. Das ernüchternde Fazit: menschlicher Glauben. Und so quasi vielleicht berühmteste UFO-Plakat findet I want to believe, ich will daran glauben. Ja,
das sind typische Psychologen, die sowas schreiben, die keine Ahnung haben von der Realität. UFO. Da draußen ist irgendetwas, das kann man vielleicht in einigen Jahren physikalisch erklären. Durchaus richtig. Irgendetwas manifestiert sich und wir haben keine Ahnung, was im Universum passiert. Aber das reicht nicht. Es gibt Menschen, die waren in UFOs drin. Die haben mit denen gesprochen. Darüber schreibt Professor Dr. John Mack, Harvard-Professor, ein ganzes Buch, trägt den Titel Abductions, entführt von außen. Es gibt Menschen, die waren da drin. Es gibt Menschen, die tragen Implantate. All die, die sowas schreiben, keine Beweise glauben, haben keine Ahnung von diesen Sachen. Sind Schwätzer. Sie wissen nichts.
Ja, nein. Einfach keinen Tiefgang, ja. Und ja.
Sie sind nicht informiert. Ja. Sie sollten, wenn schon, fragt mal einen Däniker, was meinen Sie dazu? Man muss dann nicht meiner Meinung sein, man kann dagegen sein. Frage mal. Und plötzlich löse ich, hallo. Menschen waren in UFOs drin. Menschen tragen Implantate, die sind rausoperiert worden. Nochmals, Professor Dr. John Mack, M-A-C-K, Harvard-Professor, gibt ein, also
muss die Geschichte kurz erzählen. Der hat an der Harvard University gehört, dass es Menschen gibt, die glauben, sie hätten mit Kontakt mit Außerirdischen. Er fand das völligen Blödsinn. Menschen, die Kontakt mit Außerirdischen haben, das war ein Quatsch. Hat einen Anschlag an der Uni gemacht. Wer glaube, er habe Kontakt mit Außerirdischen, soll sich an der und der Stelle melden. Da meldeten sich etwa 8 Leute, darunter eine Dozentin. Jetzt hat man denen einen Fragebogen gemacht, hat sie ins Kreuzverhör genommen und am Schluss haben sie gefragt, ob sie einverstanden wären, in die Tomographie zu gehen. Mhm. Alle waren einverstanden und 2 davon trugen Implantate. Jetzt hat man die Implantate rausgenommen. Ich habe den Film gesehen, einer kalifornischen Universität, wo das rausoperiert ist. Habe den John Mack, den Professor Doktor, hier gehabt und auch getroffen zweimal, frage ich, Implantate, John, was ist das? Sag, Erich, wir haben keine Ahnung. Kleine Kügelchen, sage ich, aber die können doch sonst wie. Sagt er, nein. Stell dir vor, wir Menschen pflanzen irgendeinem Delfin einen Chip ein. Wir wollen beobachten, wohin schwimmt der Delfin, wie lange ist er weg, wann schläft er. Das Delfin-Weibchen sieht den Chip, schnuppert dran, kann aber nichts damit anfangen. Er sagt, wir haben es analysiert, wir haben es chemisch, physikalisch auseinandergenommen. Wir werden nicht schlau damit, aber das Ding sendet. Das können wir nachweisen, da geht es Schwingung. Wir werden nicht schlau damit. So, diese Implantate gibt's. Und all diese Leute, die sagen, ja, UFO-Glaube, die kennen das nicht. Sie sollten zuerst mal mit den Fachleuten reden.
Ja.
Sie merken nicht, schau.
Ja.
Vor 50 Jahren, und weil es 50 Jahre alt ist, weiß man es heute, die Akten wurden freigegeben, hat der amerikanische Geheimdienst einen Befehl herausgelassen. Ich habe ihn übrigens in meinem Buch, können Sie wortwörtlich zitieren mit der Quelle, im vorletzten Buch, an alle Dienststellen der Welt. Alles, was mit UFO zu tun hat, Menschen, die sich für UFO stark machen, die glauben, UFO gesehen zu haben, sollen der Lächerlichkeit ausgesetzt werden. Das war ein Befehl. Man sollte das lächerlich machen. Vermutlich deshalb, weil die Amerikaner selber UFOs gebaut haben. Einfach moderne Technologie. Sie haben getestet und wollten nicht, dass die Menschen darüber schreiben. Ja. Aber neben der UFO-Technologie der Amis gibt es eben auch die UFOs, wo Menschen drin waren, die Implantate haben. Das sind wieder die Unterschiede. Die Leute geben sich immer mit der ersten Antwort bereit. Heute sagen sie, höre ich immer wieder von klugen, netten Leuten. Ja, aber Herr von Däniken, das UFO-Phänomen, das kann man zwar feststellen durch Radar, aber das sind doch Drohnen. Ich könnte ihnen eine Ohrfeige geben. Die Drohnen gab es in den 60er Jahren nicht. Verdammt, was soll Drohnen hinaus? Das ist alles ein Unsinn. Ja. Immer die erste Antwort, das weiß man doch. Ja. Ihr denkt nicht genug.
Ja. Schon unglaublich, ja. Ist unglaublich. Ja. Ja, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also gut, dann sie besucht das Kollegium St. Michael des Jesuitenordens. Es gibt ein altes Sprichwort des Jesuitenordens, das besagt, gib mir dein Kind die ersten 7 Jahre und ich gebe dir den Menschen zurück. Alles, was ein Kind mit seinen Eltern erlebt, bewirkt Vernetzung zwischen den Gehirnzellen seines Großhirns. Wie prägend war der Einfluss des Jesuitenordens auf Sie?
Einerseits sehr prägend, aber andererseits sehr frei. Ich habe schon im Collège Saint-Michel in Fribourg, das war das literarische Gymnasium, und da musste man auch Bibel übersetzen machen, immer Abschnitte aus der Bibel, Lateinisch, Griechisch, Griechisch, Deutsch. Und da hat ja meine ganze Geschichte begonnen, mit dem Zweifel der Geschichte, da stimmt was nicht, ja. Muss vorgreifen. Ich war damals und bin heute ein tiefgläubiger Mensch. Ich bin einer von denen, die jeden Tag beten zum lieben Gott, dem was Gott ist. Wie definiere ich Gott? Das kommt zurück auf das. Die Wissenschaft sagt uns, am Anfang des Universums war der liebe Gott. Jetzt müssen Sie erklären, ja, und woher kommt Gott? Wer hat Gott erschaffen? Wir haben keine Antwort darauf. Nein, die Religion sagt uns, der liebe Gott. Die Wissenschaft sagt, am Anfang war der Urknall. Ja, und woher kommt der Urknall? Ob Religion oder Wissenschaft, wir haben keine Ahnung, wie es angefangen hat. Wir wissen es nicht. Jetzt kann der Anfang nur spirituell sein, etwas Geistiges. Wenn es materiell wäre, müsste wieder etwas Geistiges dahinter stehen, dass das Materielle erschaffen hat. Es kann nur spirituell sein, es geht nicht anders. Und da sagen wir respektvoll Gott. Wir haben keine Ahnung, was Gott ist. So, ich habe meinen lieben Gott nie verloren. Ich bete jeden Tag und danke für das Universum, für das, was ich machen kann. Gegen meinen christlichen Glauben, den von der Schule, den habe ich komplett verloren. Ich habe es auch schon geschrieben in bestimmten Büchern. Ich möchte Sie jetzt nicht verletzen, sind Sie Christ?
Also, ich bin durch dieses Erlebnis, bin ich in die Bibel rein und habe dann gesehen, dass dort drin eigentlich sehr viele Antworten waren für mich. Und ich bin von dort her Christ, dass ich daran glaube, was dort drin steht, weil das hat mich ja dann auch befreit, sage ich mal. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie Mitglied bei den Katholiken oder sonst irgendwo. Ja.
Ich kann mit der christlichen Philosophie nichts mehr anfangen, obwohl ich damit groß geworden bin. Man muss sich nach der christlichen Philosophie Folgendes vorstellen. Da gibt es zuerst mal den lieben Gott. Einverstanden. Hier gibt es tatsächlich. Und immer nach der christlichen Vorstellung, dieser liebe Gott schafft das Universum, die Welt, alles zusammen. Am Schluss zwei Menschen, setzt sie in Paradies, Adam und Eva, sagt ihnen, ihr dürft alles machen, was ihr wollt, nur etwas dürft ihr nicht machen, irgendetwas dürfen sie nicht. Als Gott muss er zeitlos sein. Er muss kein Experiment machen und warten, wie es ausgeht. Das weiß er vorher schon. Mhm. Er weiß genau, dass sie die Sünde, die sogenannte, begehen werden. Sie machen prompt, was er sowieso vorher weiß. Ist beleidigt, jagt die beiden aus dem Paradies raus, behaftet die ganze Nachkommenschaft, die nichts dafür kann, mit der sogenannten Erbsünde. Wir. Um diese Erbsünde zu tilgen, schickt er seinen eigenen Sohn. Was macht und der Sohn ist lieb, der predigt die Gutmütigkeit, die Herzlichkeit, die Liebe, die Sanftmut, kommt aus miteinander, ein wunderbarer Typ. Mhm. Was machen die Menschen? Sie verstehen den Sohn nicht, sie nehmen ihn gefangen, sie foltern ihn, sie schlachten ihn ab. Und nach dieser Graueltat ist der liebe Gott mit den Menschen versöhnt. Was ist denn das für ein heidnischer Gedanke? Das Blut des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen? Das ist vollkommen Kacke. Es geht nicht auf. So. Man verliert den lieben Gott nicht dabei. Ich bin ein gläubiger Mensch geblieben. Aber mit meinem anerzogenen Christentum kann ich nichts mehr anfangen. Wobei ich den Christen respektiere. Ich respektiere auch den Muslim. Ich respektiere jeder, der von seiner Religion überzeugt ist, aufgewachsen ist, daran glaubt, aus den und den Gründen. Ich versuche sie nicht auszureden. Das ist alles. Jeder Mensch muss damit fertig werden.
Noch eine Frage. Im Februar 1968 erschien Ihr Buch Erinnerung an Zukunft, nachdem es zuvor 20 Verlage abgelehnt hatten. Sie lassen sich offensichtlich nicht so schnell entmutigen. Ist dies so?
Oh, schau. Schon lange, also zuerst mal, ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Die Mutter die Großmutter und die Mutter haben Restaurants geführt und da war es ganz normal, dass ich nach den Gymnasium in Gastronomie ging. Ich habe eine Kellnerlehre gemacht im Hotel Schweizerhof in Bern. Superladen etc. und kam dann da rein. So, aber immer die ganze Zeit hatte ich schon diese Idee. Schon 1954, kann ich Ihnen beweisen, erschien in der kanadischen Zeitung Der Nordwesten. Ist eine deutschsprachige Zeitung, erscheint in Winnipeg. Ein Artikel von mir erhielten unsere Vorfahren Besuch aus dem Weltall. 1954, erst 68 kam das erste Buch hier. So. Ich habe in verschiedenen Zeitungen, damals gab es in Deutschland ein deutschsprachiges Zeitschrift, die hieß Neues Europa, habe ich immer wieder geschrieben über die Thematik meines späteren Buches. Mhm. Und irgendwann sagte mir, dann wurde ich dann Hotelier, Hoteldirektor, und im Hotel hat man natürlich immer wieder dieselben Gäste, unter anderem war Professor Dr. Thomas von Randow, einer, der kam jedes Jahr. Thomas von Randow war der Wissenschaftsredaktor der deutschen Wochenzeitschrift Die Zeit. Mhm. Wir quatschten an der Bar, auch über Ausschläge und so weiter. Und er merkte, dass er sehr viel darüber weiß und sagt, Erich, du solltest mal ein Buch schreiben. Sag ich dem Thomas, du, ich habe ein Buch geschrieben. Ich finde keinen Verleger. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Buch bereits an verschiedene Verleger geschickt. Alle schickten es zurück. Manche überhaupt nicht und andere nach Monaten mit dem höflichen Ding, ist nicht geeignet oder zu polemisch oder zu unwissenschaftlich und so weiter oder nicht zeitgemäß etc. Dann sagt mir der Thomas von Randow, Erich, also mit dem Verleger, das haben wir bald. Sag ich, wie bitte? Am anderen Tag war der Thomas in meinem Büro. Thomas von Randow, Wissenschaftsredakteur Die Zeit, ruft mit irgendwem, den ich nicht kannte und sagt, du, ich habe hier einen jungen Schweizer von mir, der hat ein völlig verrücktes Buch geschrieben. Oder der Typ ist nicht verrückt. Soll ich ihn anhören? Dann kriege ich den Hörer und dann fragt ein fremder Mensch mich, ob ich in den nächsten Tagen nach Düsseldorf kommen könnte. Ich sage, ja. Fuhr nach Düsseldorf, Econ Verlag. Riesend Verlagshaus, ein Büro so groß wie das, ein Tisch komplett leer. Der Mann hockt dahinter, der Verleger, ja. Erwin Barth von Wehrenau, liest nur etwa 4 Seiten. So komplett Kreuzwert. Also etwa so, und dann macht er so, und da wieder eine Seite, so Kreuzwert. Dann schaut er mich an, macht den da, hat er von denen, wenn Sie recht haben. Und da meint er mit einer kleinen Auflage, 2.000-3.000 Exemplaren können wir es ja versuchen, weil Thomas von Andor das empfohlen hat.
Ja, ja.
Daraus wurden Millionen, Econ Verlag wurde Millionär. Ja. Also wahnsinnige Geschichte.
Ja, ja, Wahnsinn.
Da frage ich mich jetzt auch, ist das gesteuert? Hat da irgendwer mitgeholfen, um den Zeitgeist zu ändern?
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Also dass sie so viele Jahrzehnte, dass man sie nicht wegdiskutieren konnte, heißt für mich, dass wirklich von ganz oben das gesteuert ist, dass das nicht möglich ist. Ja, ja.
Schau, ich habe natürlich selbstverständlich in jungen Jahren Fehler gemacht. Als Junge bist du nicht selbstkritisch. Du bist überzeugt. Hallo, du hast recht, selbstverständlich. Du bist nicht kritisch genug und du meinst immer, du hast recht. Und wenn Kritiker auftreten, denkst du, die blöden Hunde und so weiter. Später lernst du, der Kritiker hat oft recht gehabt und nicht du. Und du wirst bescheiden und dann lernst du auch umzugehen mit den Menschen. Lernst auch, sage ich, okay, da ist der und der Fehler in dem Buch. Das passiert mir nie wieder. Kein zweites Mal. Oder hast du einen sturen Kopf? Du willst besser sein und so. Der Rest ergibt sich dann.
Das ist sensationell, ja. Ja, ja. Dann habe ich noch 2005 veröffentlicht. Dann habe ich noch 2005 veröffentlicht sie zusammen mit dem Musiker Norbert Reichardt die CD World of Mysteries, die es bis auf Platz 4 in der Schweizer Hitparade schaffte. Sind Sie musikalisch und was für einen Stellenwert hat Musik für Sie?
Musik ist die Schwingung des Universums. Musik ist phänomenal. Ich war immer musikalisch. Selbstverständlich habe ich schon als Knabe gesungen. Man kann auch sagen gekräht. Später im Collège Saint-Michel habe ich Trompete gespielt, habe Klavier gelernt, nicht besonders gut, aber ich klimpere heute noch hier und da, wenn ich Lust habe. Und Trompete, und ich war da im Jazzorchester. Später auch im klassischen Orchester so. Musik ist, wie ich sage, die Schwingung des Universums. Ohne Musik geht eigentlich nichts. Wenn ich an die Lieder denke, die Menschen machen, an die Chöre, an die Gesänge, an den Jubel, an die Hallelujas, auch von Religionen, das ist Kultur, das ist menschliche Kultur, das ist gewaltig. Und all das würde ohne Musik nicht gehen. Man kann sich eine Welt ohne Musik überhaupt nicht vorstellen. Was wäre dann alles gleichtönig oder was? Haben wir dann keine Lautlage in der Stimme, nicht hoch oder schräg? Kann die Sopranistin nicht singen? Das geht gar nicht. Musik gehört zum Menschen.
Wahnsinn, ja. Ja. Also Jenung ist ein Aspekt. Ja. So, dann die Idee, dass menschliches Leben oder seine evolutionäre Vorläufer auf außerirdische Einflüsse zurückgehen, wurde immer wieder mal thematisiert. Ich habe ein Beispiel aus dem Jahr 1936, H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Dann habe ich ein Beispiel aus dem Jahr 1968, Flug 714 nach Sydney, ein Comicalbum aus der Reihe Tim und Struppi. Claude, Huni und ich, wir sind beides Tim und Struppi-Fans. Und dann das dritte Beispiel aus dem Jahr 2008. Auch in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels wurde diese Idee aufgegriffen. Und ich habe es da noch kurz groß, das Buch, dann Tim und Struppi und dann Indiana Jones. Und jetzt zu meiner Frage. Doch das berühmteste Beispiel sind Sie selbst. Worauf führen Sie dies zurück? Sind Sie womöglich der Mittler zu den Außerirdischen?
Schau, Indiana Jones, Roland Emmerich, ich hatte ihn am Telefon. Und dann habe ich ihm gesagt, Roland, du hast aber ganz schön bei Däniken abgekupfert. Ich sagte, ja, ich gebe es zu, kein Problem. Ja. Der Roland lebt in Asien irgendwo, wo es warm ist. Und sein Vater bittet mich immer, Bart, jetzt ist er gestorben, immer wenn ein neues Buch von mir kommt, dass ich ihm das schicke, damit er seinem Sohn schickt, dem Roland. Roland Emmerich ist beeinflusst durch meine Bücher und die meisten Geschichten auch. Die ganze Fernsehgeschichte mit Star Wars einfach. Hast du überall Däniken-Gedanken dahinter? Oft wird es nicht ausgesprochen, aber wir haben das gelesen. Es kommt von daher, die Gedanken sind da. Jetzt fragt man nur, ich selber bin ja vermutlich auch nicht das Original. Sie haben vorhin Lovecraft erwähnt, den Namen Lovecraft. Von dem habe ich erst später gehört, als meine Bücher schon da waren.
Sogar, okay.
Und als meine Bücher auf dem Markt waren, kriegte ich verschiedene Briefe von Leuten, unter anderem aus der damaligen Sowjetunion. Die schrieben mir, Herr von Däniken, mein Vater sowieso hat die Gedanken auch schon gehabt. Der hat die schon veröffentlicht bei uns in der damaligen Sowjetunion. In den USA gab es einen Raketenpionier, der heißt Erich Sänger. Mhm. War auch eine der rechten Handhände von Werner von Braun. Und seine Frau hieß Erich Sänger-Brett. Die schrieb mir, sie habe darüber einen Roman geschrieben, über dasselbe Thema. So. Nicht inspiriert durch mich. Unabhängig davon. Wieder der Zeitgeist. Wenn der Zeitgeist reif ist, dann fallen die Früchte. Da muss nicht einer vom anderen übernehmen, kopieren, abkupfen. Nein, wenn Herbst ist, fallen die Früchte. Wenn Frühling ist, wachsen die Früchte. Weltweit. Es ist immer eine Frage des Zeitgeistes. Wenn das und das plötzlich möglich wird. Zeitgeist zum Beispiel macht es möglich. Weltraumfahrt. Die Menschen fahren zum Mond. Das ist Realität. Mhm. Jetzt plötzlich, hallo. Könnte nicht andere schon da gewesen sein, wenn wir das können. Das ist der Zeitgeist, der das möglich macht. So, da muss man kein Genie sein, da kommt man früher oder später drauf. Und wie ich drauf gekommen bin, ist ja allgemein bekannt. Sehr gläubiger katholischer Junge, tief überzeugt vom lieben Gott, wie gesagt, heute noch. Und da war ich in diesem Gymnasium, wir mussten Bibelübersetzungen machen. Und für mich war Gott etwas Spirituelles. Und dann lernte ich in der Bibel, der Gott der Bibel ist nicht spirituell. Der Gott von Moses, der fährt auf den heiligen Berg hernieder mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm. Der ganze Berg erbebt. Er benutzt sein Fahrzeug, um von Punkt A nach B zu fahren. Das wiederum lärmt. Israeliten etc. Der Herr der Bibel war ein materieller Gott und kein spiritueller Gott. Jetzt frage ich mich, hallo, materiell, was war denn das? Da habe ich Zweifel gehabt. Was sagen denn nicht andere alte Kulturen über ihre Anfänge, über ihre Religionen? Dann liest du plötzlich alte Hindu-Religionen oder alte tibetanische Religionen, Kanchur, Tanchur. Also hallo, im Grunde erzählen die alle dasselbe. Mit anderen Namen, anderen Helden, anderen Figuren. Aber es kam jemand vom Himmel hernieder, donnerte, bebte. Der wurde von Menschen als Göttern beeinflusst. Er hat die Menschen unterwiesen, hat ihnen das und das beigebracht. Ist irgendwann verschwunden, wieder im Himmel, bevor er allerdings versprochen hat, er werde wieder zurückkommen. Das Wiederkunftsversprechen ist Bestandteil sämtlicher Religionen der Welt. Egal welche Sekte, der jeweilige Heilsbringer kommt immer wieder, egal welche Religion, das ist Bestandteil nicht nur aller Religionen, auch aller Kulturen. Etwas über 400 Jahren kam Francisco Pizarro, das war der Spanier, der Südamerika entdeckte, Peru, kam zum ersten Mal nach Peru. Er stand auf der Schiffsplanke in einem mittelalterlichen Kettenhemd, die Sonne schimmerte und er glänzte. Am Strand Inka, der Inka-Herrscher, wohlerzogene, intelligente Leute, fielen alle auf den Bauch. Sie glaubten, der längst erwartete Gott, Viracocha, sei endlich wiedergekehrt. Jetzt kannst du sagen, Südamerika, nein. Weiter, Zentralamerika, Hernando Cortés, der spanische Eroberer, kommt. Dort herrschte in Zentralamerika Moctezuma, ein gebildeter Herrscher, ein wunderbar intelligenter Mann, ein weiser Mann. Der fiel auch auf den Boden. Er glaubte, Hernando Cortés sei der endlich erwartete Gott zurückgekehrt. Jetzt kannst du sagen, ja, Südamerika, Zentralamerika, mündliche Überlieferung. Nein. Weit ab, Hawaii. Eine Insel, völlig abgeschlossen im Pazifischen Ozean. Was passiert? James Cook, der Brite kommt, der britische, die Eingeborenen fliegen alle auf den Boden. Sie glauben, der längst erwartete Gott sei wiedergekehrt. Das ist alles Bestandteil unseres Wissens. Wir haben das missverstanden. Wir meinten, Gott sei das oder Götter. Es waren nur Außerirdische. Die hatten versprochen, sie würden wiederkehren. Inzwischen sind sie längst wieder da. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das, ja, da habe ich noch das sehr weltliche oder sehr...
Nur los. Ja.
Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Faktor, damit man erfolgreich wird?
Durchsetzungsvermögen.
Durchsetzungsvermögen, ja.
Schweizerdeutschen Sture Grenze.
Ja.
Aber nicht Rechthaberei, ist nicht dasselbe.
Ja.
Durchsetzungsvermögen sagt auch, wenn du dich geirrt hast, verteidige die Idee und gib den Irrtum zu. Spielt keine Rolle.
Ja.
Durchsetzungsvermögen, wenn du überzeugt bist, die Idee ist grundsätzlich richtig, da habe ich Fehler gemacht, dann stehst du zu den Fehlern, entlarvst die, sagst, die passieren mir nicht mehr, aber Durchsetzung
haben viel mehr, drüben gibt es auch noch.
So habe ich auch noch eine große Bibliothek.
Die letzte Frage jetzt, das, was ich im Vorfeld einfach mal mir mal aufgeschrieben habe. Welches Zitat, welche Botschaft oder Lebensmotto möchten Sie uns auf den Weg geben?
Glaube nicht, Gedankenstrich kontrollieren. Ja, schön. Die Sache mit dem Glauben. Wir Menschen glauben etwas, das ist alles gut. Wir glauben einem anderen Menschen, wenn wir ihn kennen, wenn wir wissen, der ist ehrlich. Und man kann ja auch nicht alles kontrollieren, das ist alles vernünftig. Glaube. Nur Glaube ist nicht Wissenschaft. Wenn es um etwas Wissenschaftliches geht, um etwas, das ich durchsetzen will, muss es stimmen. Dann muss ich zuerst kontrolliert haben, stimmt das, ist das so, und dann kann ich es vertreten. Und das meine ich, Glaube nicht einfach so. Deswegen auch Däniken, wer Däniken liest, kontrolliere mal, nimm mal ein paar Beispiele, stimmt das? Mhm. Dann merkst du dann selber, ob stimmt oder nicht.
Mhm. Mhm. Ja, das ist noch spannend, das hat ja auch der Paulus gesagt, wenn er vorne predigte und er sah, dass die Leute in der Heiligen Schrift nachkontrollierten, ob das stimmt, was er da vorne erzählt, hat er die Leute gelobt. Also er war alles andere der.
Ich komme zum Schlusswort. Erich von Däniken sagt, die Götter lieben mich. Ich sage, ich kenne zwar nur einen Gott, doch dieser Gott liebt Erich von Däniken definitiv auch. Es war mir eine sehr große Ehre und Freude, dass ich den belesenen und nahezu allwissenden Erich von Däniken interviewen durfte. Ich durfte enorm viel von diesem überzeugenden, sympathischen, wortgewandten und gleichzeitig bescheidenen Weltstar lernen. Herzlichen Dank.